Heute ist Freitag, der 5.6. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir starten mit der Wahl der nicht ständigen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat und der Frage, ob es Deutschland geschafft hat. Ja, und dann geht es um die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau, die schon bald starten könnten. Weiter geht es dann noch um die Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon und zum Schluss die Good News.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, liebe Grüße von Mallorca. Ich bin hier gerade im Urlaub mit meinen Freundinnen. Das bedeutet, der Podcast wandert wieder mit und ich freue mich, euch ein bisschen Sonne und Meer schicken zu können. Bei diesen News brauchen wir das unbedingt. Wir beginnen mit der Wahl der nicht ständigen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat. Neben den 5 ständigen Mitgliedern USA, Frankreich, Großbritannien, Russland und China gibt es im UN-Sicherheitsrat nämlich auch 10 nicht ständige Mitglieder. Diese werden von der UN-Generalversammlung für insgesamt 2 Jahre gewählt. Jedes Jahr werden 5 der nicht ständigen Sitze neu vergeben. Am Mittwoch stand die nächste Wahlrunde an, bei der auch Deutschland kandidierte. Ja, und um gewählt zu werden, braucht ein Land die Zustimmung von 2/3 der 193 UN-Mitgliedstaaten. Deutschland kam allerdings nur auf 104 Stimmen und scheiterte damit an der notwendigen Marke von 129 Stimmen. Die beiden verfügbaren Sitze für die Gruppe der westlichen Staaten gingen stattdessen an Portugal und Österreich. Portugal erzielte 134 Stimmen, Österreich erhielt 131 Stimmen. Für Deutschland ist das Ergebnis ein Rückschlag. Seit der Wiedervereinigung war jede Bewerbung für einen Sitz im UN-Sicherheitsrat erfolgreich. Jetzt ist Deutschland zum ersten Mal bei einer solchen Wahl gescheitert. Bundesaußenminister Johann Wadefuhl zeigte sich nach der Bekanntgabe des Ergebnisses enttäuscht, und dazu hören wir mal in sein Statement rein.
Ja, ich bin wirklich enttäuscht. Das kann man ja auch gar nicht anders sein in einer derartigen Situation. Deutschland hat sich angeboten, für die nächsten 2 Jahre im UN-Sicherheitsrat aktiv zu sein. Für die Werte, die wir für wichtig halten, für das Völkerrecht, für Menschenrechte, für Konfliktbewältigung, Beseitigung. Das war ein starkes Engagement. Wir haben wirklich dafür gekämpft bis in die letzte Minute. Aber das ist ein demokratischer Prozess und der hat ein Ergebnis gebracht. Ich gratuliere Österreich und Portugal. Das sind 2 europäische Partner, zu denen wir engste Beziehungen haben. Wir werden jetzt sehr eng zusammenarbeiten. So gehört es sich. Das ist für uns natürlich eine herbe Niederlage, da gibt es gar nichts zu diskutieren.
Ja, weiter hat Wadefuhl erklärt, dass das Scheitern vor allem darin liege, dass Deutschland zu spät mit seiner Kampagne begonnen habe. Dazu sei man erst 2019 offiziell eingestiegen. Ja, und zu diesem Zeitpunkt hatten Österreich und Portugal aber schon seit längerer Zeit um Unterstützung geworben. Viele Länder hätten ihre Stimmen deshalb schon früh an die beiden Länder vergeben. Der UN-Experte Daniel Forti erklärte, dass viele kleinere Staaten den deutschen Anspruch auf einen festen Rhythmus im Sicherheitsrat ablehnen. Sie fordern eine gerechtere Verteilung der Sitze unter allen Mitgliedern. Zudem habe die deutsche Position im Gazastreifen international für Kritik gesorgt. Deutschland gilt als sehr enger Verbündeter Israels. Eine große Mehrheit der UN-Mitglieder unterstützt jedoch die palästinensische Seite und kritisiert das israelische Vorgehen in Gaza. Ein weiterer Faktor war laut Wadefuhl der Widerstand Russlands. Als Vetomacht habe Russland aktiv gegen die deutsche Bewerbung gearbeitet. Grund dafür sei die starke militärische Unterstützung Deutschlands für die Ukraine. Innerhalb Deutschlands löste das Ergebnis heftige Kritik aus. Die Opposition sprach von einer internationalen Blamage. Agnieszka Brugger von den Grünen warf der Regierung Merz vor, das Ansehen Deutschlands in der Welt verspielt zu haben. Die Bundesregierung habe dazu wenig moderne Ideen für die Kandidatur präsentiert. Und auch aus der SPD kam Kritik. Der außenpolitische Sprecher Adis Ahmetovic nannte das Ergebnis ein Gradmesser für die internationale Wahrnehmung Deutschlands. Linken-Chefin Ines Schwertner bezeichnete die Wahl als Quittung für eine unklare Haltung in aktuellen Konflikten. Trotz der Niederlage schloss Wadefuhl persönliche Konsequenzen aus. Der Außenminister betonte, sich persönlich nichts vorwerfen zu können. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz versicherte, dass Deutschland weiterhin ein verlässlicher Partner der Vereinten Nationen bleibe. Weiter geht's mit der EU. Die bereitet aktuell den offiziellen Start der Beitrittsgespräche mit der Ukraine und der Republik Moldau vor. Die zyprische EU-Ratspräsidentschaft gab bekannt, dass die Vorbereitungen für die Eröffnung des ersten Verhandlungsabschnitts laufen. Dieses erste Cluster gilt als entscheidender Meilenstein im Integrationsprozess. Es umfasst grundlegende Themen wie die Rechtsstaatlichkeit, die Justizreform und demokratische Standards. Der Schritt wurde durch eine politische Wende in Ungarn möglich. Dazu hat der neue ungarische Regierungschef Péter Magyar die langjährige Zustimmung seines Landes an Bedingungen zum Schutz der ungarischen Minderheit in der Ukraine geknüpft. In Verhandlungen mit der Ukraine wurde nun ein Abkommen erzielt, das die Rechte der rund 100.000 ethnischen Ungarinnen in der Region Transkarpatien stärken soll. Die Vereinbarung sieht vor, dass die ungarische Minderheit ihre Muttersprache wieder uneingeschränkt im Schulunterricht nutzen darf. Schülerinnen sollen Prüfungen nun auf Ungarisch ablegen können. Zudem ist es erlaubt, bei offiziellen Feierlichkeiten ungarische Nationalsymbole zu verwenden. Die ukrainische Regierung hat zugesagt, diese Bestimmung gesetzlich zu verankern. Trotz dieser Einigung lehnt Ungarn ein beschleunigtes Verfahren für die Ukraine weiterhin ab. Magyar erklärte, dass ein voller Beitritt erst in 10 bis 15 Jahren realistisch sei. In Washington haben sich Vertreter in Israels und des Libanons auf einen Plan zur Umsetzung einer Waffenruhe geeinigt. Ja, weil bisherige Vereinbarungen in der Umsetzung kaum Wirkung gezeigt haben, soll jetzt ein neues Modell ausprobiert werden. Der Plan sieht die Einrichtung von sogenannten Pilotzonen im Libanon vor. In diesen Sicherheitszonen sollen ausschließlich die regulären libanesischen Streitkräfte die Kontrolle haben. Die Umsetzung der Waffenruhe ist jedoch an klare Bedingungen geknüpft. Die pro-iranische Hisbollah-Miliz muss ihre Angriffe auf israelisches Gebiet vollständig einstellen. Zudem wird ein Rückzug der Miliz aus dem Gebiet südlich des Litani-Flusses gefordert. Das Gebiet rund um den Fluss gilt als strategisch wichtig, weil es nahe an der Grenze zu Israel liegt. Großes Problem bleibt jedoch, dass die Hisbollah selbst nicht an den Gesprächen in den USA beteiligt war. Die Miliz lehnt Verhandlungen mit Israel grundsätzlich ab und betrachtet sie als Kapitulation. Die libanesische Regierung ist offiziell keine Kriegspartei, verfügt aber nur über sehr geringen Einfluss auf die Hisbollah. Ja, die Verhandlungen in Washington sind die ersten direkten Gespräche auf politischer Ebene zwischen Israel und dem Libanon seit über 40 Jahren. Beide Staaten befinden sich offiziell noch immer im Kriegszustand. Für den Iran ist eine Waffenruhe im Libanon eine Bedingung für ein Ende des Irankriegs. US-Präsident Donald Trump betonte dagegen, dass er die Konflikte getrennt voneinander lösen möchte. Weitere direkte Gespräche zwischen den Delegationen Israels und des Libanons sind für Ende Juni geplant, um ein umfassendes Friedensabkommen vorzubereiten. Wir brauchen Sie, die Good News. Utrecht in den Niederlanden gilt als die fahrradfreundlichste Stadt der Welt. Rund 150.000 Menschen nutzen dort täglich das Fahrrad bei insgesamt knapp 380.000 EinwohnerInnen. Ermöglicht wird das durch eine konsequente Ausrichtung der Stadtplanung auf den Radverkehr. Dazu gehören breite Radwege, getrennte Verkehrsführungen, zahlreiche Abstellanlagen sowie eines der größten Fahrradparkhäuser weltweit. Teilweise wurden frühere Autostraßen in Fahrradachsen umgewandelt. Auch neue Stadtviertel werden zunehmend so geplant, dass der Autoverkehr eine untergeordnete Rolle spielt. Ja, Ziel ist es, Rad- und Autoverkehr klar zu trennen und so die Sicherheit im Straßenraum zu erhöhen. Wenn das mal nicht wirklich gute Nachrichten sind. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns dann am Montag wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Charlotte Herbrügger und Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst und Pia Schlicht.